Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Zeit zum Relaxen. Zeit zum Runterkommen. Mit Fest und Flauschig. Präsentiert von Madame Sibylle.
Oh Jan, ich bin so müde heute. Sorglich sind wir heute drauf. Das passt zu meiner Gemütsstimmung. Es ist Donnerstagabend, 21.11 Uhr. Hier ist Fest und Flauschig.
Es ist nicht Donnerstagabend, das ist schon falsch. Wenn ihr das jetzt hört, wenn sie das jetzt hören, ist es Sonntag. Aber bei uns ist es gefühlt 21.11 Uhr am Donnerstagabend.
Wir sind doch heute die transparente Sendung, sind wir doch.
Ja. Ach so, ja. Es ist heute der 9., Sonntag der 9. Spotify-Time. Wir haben heute beide einen sehr langen Tag. Wir sind beide, Olli, komm, wir machen das ganz offen. Ich habe schon anderthalb Gösser getrunken. Ich näher mich jetzt immer mehr dem richtig harten Stoff an. So ein Radler habe ich reingepfiffen.
Du bist schon drauf.
Du hast ja schon eine Marihuana-Zigarette in den Po gesteckt.
Ich habe ein Erdloch geraucht eben gerade noch draußen auf dem Hügel, um ein bisschen runterzukommen. Und wir sind ja wir sind eine transparente Sendung und es ist wirklich momentan, ich bin hundemüde. Samstag habe ich noch gespielt um Mitternacht auf dem Werner-Rennen. Sonntag dann zurückgefahren, habe unfassbar viel Alkohol getrunken. Zustand, den du nicht kennst, aber ich war sternhagelvoll. Und ab Montag dann jeden Morgen 6.30 Uhr die Lütten zur Schule gebracht.
Oh, Kinder, Alter.
Die Scheiße ist, ich habe mich entschieden für Rock'n'Roll und Family. Ich fahre den Spagat. Andere Künstler, die machen das nicht. Lemmy, der hat, glaube ich, 12 Kinder gehabt, die hat er nicht großgezogen und hat nur Rock'n'Roll gemacht. Wir sind so eine Lappen geworden, aber ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann die Lünnen doch nicht jetzt alleine lassen, Jan. Und deswegen fahre ich diesen Spagat und das ist manchmal teuflisch. Und heute ist heute ist der Todepunkt. Die Sendung heißt auch Am Todenpunkt heute. Finde ich gerade einen starken Titel für die Sendung, fällt mir gerade
ein. Ist ein bärenstarker Titel. Also vor allen Dingen, man hat das Gefühl, ich bin so wahnsinnig ermüdet. Ich lese die ganze Woche auch irgendwelche Nachrichten und ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich habe das Gefühl, es bröckelt alles, es fällt alles so ein kleines bisschen zusammen und so, ich habe das Gefühl, am Horizont sind Sonnenstrahlen. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur die Blitze sind und ich einen kleinen Schlaganfall hatte und mein Auge das so...
weißt du, kann sein.
Aber ich glaube, es sind Sonnenstrahlen am Horizont, aber noch ist viel Staub und noch kracht viel. Es ist so viel passiert diese Woche und wir hatten, wie gesagt, beide einen harten Tag. Deswegen erstmal nehme mal einen Schluck aus der Pulle hier, schön Braunglas, leckeres, aus Österreich, leckeres Biermischgetränk. Egal, ich muss den Perso vorzeigen im Kiosk, als ich mir das gekauft habe vorhin.
Wirklich? Du hast ja auch noch einen Knabenkörper. Ich habe hier noch einen Talisker Single Malt Scotch Whisky stehen von Natur, der übergeblieben ist. Aber den fasse ich jetzt nicht an, außer es wird richtig hart heute. Jan, weißt du, was ich machen würde, wenn wir jetzt nicht diese Sendung aufzeichnen würden? Kein Witz. Ich hatte vorhin Mediathek geguckt und habe gesehen, dass du mit Heike Makatsch das Vorgespräch geführt hast. Ich würde heute das Neo-Magazin mir angucken, Füße hoch, Fernseher an und mal sehen, was du so im Fernsehen treibst. Ich habe das, und das sage ich jetzt nicht aus Koketterie, länger nicht gesehen, war ja auch bei dir Sommerpause. Heute ist Heike Makatsch da und ich hätte mir das jetzt tatsächlich angeguckt. Einfach mir mal die Sendung angeguckt. Läuft die?
Also erstmal, ganz kurz, es wäre gar keine Koketterie, wenn du mir sagen würdest, du hast es länger nicht gesehen. Es wäre eigentlich, genau genommen, wäre das eine Beleidigung. So ein kleines bisschen. Ich höre mir jedes deiner Alben an. Ja. Teilweise höre ich Songs vorher an. Wenn du mir die schickst, du kriegst von mir immer sofort ein Feedback. Das ist nicht so, dass das tagelang im Nachrichtenordner rumgammelt.
Genau deswegen habe ich gesagt. Ich wollte dir nicht, das sollte nicht so studenbissig kommen, wegen, ich gucke ja die Sendung gar nicht mehr. Das ist nämlich gar kein, es lief ja auch länger keine. Jetzt ist, glaube ich, auch die zweite Sendung nach Sommerpause mit Heike Makatsch. Wir kennen uns beide. Im Spoiler hast du sie gefragt, ob wir uns beide kennen. Ihr habt euch beide sehr reserviert mir gegenüber verhalten. Als wenn ihr euch beide ein bisschen schämen würdet, dass ihr mich kennt.
Ganz im Gegenteil. Ich habe im Teaser sie gefragt, ob ihr euch kennt. Ich habe so ganz dunkel mich daran erinnert, dass du irgendwas mal erzählt hast, dass ihr euch einigermaßen lange schon kennt. Ich hatte aber das falsch abgespeichert und dachte, ich will jetzt nicht auf offener Bühne irgendwie so Halbwahrheiten rausposaunen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, dass selbst wenn ihr euch gut kennt. Sie hat mir dann gesagt, ja, hat Olli dir nicht gesagt, dass wir uns gut kennen? Und ich dachte, sie meint das ironisch, weil ich dann denke, wenn du jemanden wirklich gut kennst und den wirklich schätzt, dann würdest du mir das so nicht sagen, sondern dann hältst du dich wie ein normaler Mensch zurück und sagst einfach, ja, kenne ich gut und würdest das niemals so überschwänglich sagen, wie sie mir das unterstellt hat. Deswegen dachte ich, deswegen war das so ein bisschen nebeneinander kommuniziert oder nebeneinander her. Aber ich weiß inzwischen, was war das denn? Hast du eine Ente aufgemacht?
Nee, das ist dieser Whisky tatsächlich. Ich riech gerade mal dran.
Kurz. Du hast vor 30 Sekunden gesagt, den lässt du auf jeden Fall stehen. Und jetzt.
Ja, aber das geht schon so hart. Das geht schon so hart los heute. Und ich muss um 6.30 Uhr wieder aufstehen. Oh, das ist.
Warum ist das eigentlich so? Diese verdammte Schule. Da muss das denn sein?
Ich verstehe es nicht. Warum kann die nicht um 10 losgehen und dann einfach bis 16 Uhr oder 15 Uhr? Warum muss das um 8 Uhr morgens losgehen? Jeden Morgen. Da sind die Kinder erstmal noch ballerballer. Papa hört morgens sehr merkwürdige Musik im Auto, wenn er die zur Schule fährt. Es ist ein komisches Gefühl. Man fühlt sich so endzeitmäßig. Ich werde damit einfach nicht glücklich. Ich finde es, also die Kinder quälen sich, ich quäle mich und auch die Klassenlehrerin, wenn ich die dann morgens um 8 Uhr den Gang lang stapfen sehe, wenn ich da gerade das Kind hingebracht habe oder die Kinder, dann sehe ich da die Lehrerin genervt. So. Und ich sehe, keiner hat Freude an diesem System. Keiner, oder?
Keiner hat Freude an diesem System. Das hat Jochen Distelmeier schon vor 15 oder fast 20 Jahren erkannt.
Ja.
Das System, es sind so viele Grenzen. Das muss man alles, man muss das alles ein bisschen öffnen. Ich habe auch das Gefühl, dieses ganze Hin- und Herschmeißen von so merkwürdigen Argumenten, so links, rechts und so. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe alles einmal gehört. Die Debatte ist eigentlich beendet. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, kann man die vielleicht mit Fäusten beantworten oder mit durchkitzeln. Aber nicht mehr mit diesem ewigen Gelaber. Wenn ich schon eine Überschrift sehe und diese ganzen Kolumnisten, ich weiß immer schon genau, was als nächstes kommt. Es gibt mittlerweile eine ganze Journalistengattung, die immer das Gegenteil von dem schreibt, was der gesunde Menschenverstand einem so mitgibt.
Es wird, die Meinungen werden immer hin und her geschleudert und es gibt so viele Leute, die es inzwischen drauf haben, wahnsinnig gute, reflektierte Sachen zu sagen, aber ob sie jetzt wirklich dazu passen oder ob es nur Ego-Gewichse ist, ist ja auch noch so eine Sache. Ich habe mich in der letzten Woche wirklich mit vielen Interviews und mit vielen Talkshows auseinandergesetzt. Zufälligerweise abends den Fernseher angemacht, Anne Will geguckt und ähnliche Sachen. Serdar Somuncu gesehen oder auch wie heißt der nochmal, unseren Spiegel, also dein lieben Freund vom Spiegel auch, Henrik M. Broder. Nee, der ist gar nicht mehr beim Spiegel. Der auch schlaue Sachen sagt.
Wo war denn Henrik M. Broder?
Bei Maischberger? Ich glaube, der war irgendwie im ZDF.
Ich habe Manuel Andrak habe ich am Montag bei Hart aber fair gesehen. Da haben sie wahrscheinlich in der großen Koordinationskonferenz von ARD und ZDF oder von der ARD, wo die Talkshows koordiniert werden, haben gesagt, Anne, du machst hier Migration. Frank, du machst jetzt Tourismus. Und dann war, ich glaube, Icke Hüftgold, der Mallorca-Sänger, neben Manuel Andrak, außen so ein verwirrter Tourismusexperte. Und Frank Plasberg war dazu verdonnert, über Tourismus zu sprechen. Ganz komisch irgendwie.
Ja, eine Sache hat mir zu denken gegeben, jedenfalls bei diesem Henrik M. Broder. Vielleicht war es auch schon eine ältere Debatte, die ich dann über so einen YouTube-Link gesehen habe. Er hat gesagt, wir machen uns wahnsinnig wegen den Nazis in Chemnitz oder wir machen uns wegen den Nazis im Osten wahnsinnig. Man muss bedenken, wie viele Leute sind es eigentlich wirklich? Wir fokussieren uns darauf irgendwie und man muss mal bedenken, die RAF war in ihrer stärksten Zeit, also das waren 50, 60 Leute, weißt du? Und die haben das ganze Land umgedreht und auf den Kopf gestellt. Wie sehr ist diese ganze Hysterie und der Wahnsinn überhaupt gerechtfertigt. Das ist wirklich eine Sache, die ich mir dann noch...
Aber wenn da 6.000 Leute laufen, pro Chemnitz und Pegida melden gemeinsam mit einer Partei, die im Bundestag, Neonazis mit einer Partei, die im Bundestag vertreten ist, eine Demonstration an. Hinterher sagen sie, nee, Neonazis habe ich nicht gesehen. Da sitzt dieser mehrfach vorbestrafte Volksverhetzer, steht in der ersten Reihe neben dem durchgeknallten... jetzt beginnt die Zeit der Wölfe. Höcke, das ist schon was eine andere Qualität als irgendwie Besoffene in Rostock-Lichtenhagen. Auch schlimm und so, aber das ist nicht organisiert gewesen, das war einfach nur unstrukturierte Dummheit.
Gebe ich dir voll
das ganze System. Und ich finde das schon extrem gefährlich und ich finde es auch gefährlich und interessant zu sehen, wie Leute darauf reagieren. Absolut,
da muss man was gegen tun und da muss man auch darauf reagieren. Die Sache ist nur, wie immens, das ist so schwierig, wir fangen gleich wieder mit so einem schwierigen Thema an. Wie sehr,
dann haben wir das hinter uns. Wir können
genau.
Wie beim Schlaraffenland erst durch einen dicken Berg durch Hirsebrei durchfuttern und dann am Ende kann man da Milch und Honig.
Du hast auch einen Link geteilt. Ich war heute mal social-media-mäßig unterwegs. Ich habe ein bisschen geguckt, was so los war und habe auch gesehen, du hast diesen Link von Spiegel Online geteilt, den ich leider nicht sehen konnte. Da war wohl ein Bericht am Sonntag über diesen Typen, der auch irgendwie den Arm gehoben hat. Und dann habe ich außerdem das Interview gesehen mit der ZDF-Journalistin Dunja Hayali, heißt sie, glaube ich, ne? Ist doch richtig ausgesprochen. Genau. Ja. Genau, hast du das auch gesehen, die da stand in Chemnitz und die da irgendwie von einer Demonstrantin angeschrien wurde, ihr redet immer über Trump, wenn wir mal was über Merkel sagen, da sind wir gleich Rechte. Und man hat einfach gemerkt, da sind so zwei Universen auseinandergeprallt. Also Hayali konnte gar nichts argumentieren, weil das ist einfach so, wenn ich eine Sache erkannt habe vielleicht für mich selber ist, dass ich glaube, die Welt dreht sich zu schnell für einige Menschen, die sich zurückgelassen fühlen und die auch, und das ist nicht arrogant überheblich gemeint, tatsächlich auf sehr primitiver Argumentationshaltung beharren, so, die da einfach nicht mehr rauskommen. Und was will man denen noch erklären? Es wirkt für mich relativ aussichtslos, diese ganze Situation, weil ich glaube, alle Menschen, die vielleicht die AfD wählen aus so einem Protesthaltungsdenk heraus, die kriegt man jetzt vielleicht langsam noch zurück, aber es gibt einen harten Kern, wo ich denke, da ist Hopfen und Malz verloren. Das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber
ja, fühlt sich die Doofen gab es halt immer schon. Ne? Und wenn du dir diese ersten Erscheinungen von Nationalsozialisten so in der Weimarer Zeit anschaust und guckst, was die Schriftsteller darüber geschrieben haben, die Journalisten, also diese schreiende Dummheit, die einen wirklich brechreizerregende Dummheit, die ist immer noch da. Ne? Und wenn die Leute erstmal das Gefühl haben, wenn da so ein Innenminister raushaut, irgendwie Migration ist die Mutter aller Probleme und sich noch in dieser merkwürdigen Facebook-Fake-News-Welt sich bestätigt fühlen, dann springen die schneller auf diesen fahrenden Wagen drauf, als einem das lieb ist. Und das ist, ich glaube, die große Gefahr. Und ich kann das total nachvollziehen, dass Politiker so das Gefühl haben, wie können wir die Leute wieder einfangen? Du fängst sie aber nicht damit ein, indem du denen nach dem Mund redest, sondern du musst dich hinstellen und sagen, pass mal auf, Freunde, das ist Schwachsinn. Dafür bist du halt Politiker. Wenn du den Leuten nach dem Mund reden willst, dann werd Moderator oder sowas. Da ist absolut, hast du keine Verantwortung. Aber das Ding ist echt, wie die dann noch auf die Idee kommen können, nachdem alle Umfragen sagen, das bringt eher den Rechten was, dann noch zu sagen, ja, Migration ist das Problem. Alter, ein Fünftel aller Leute, ich weiß, ich hätte jetzt schon fast bei Twitter geschrieben, pass mal auf, ich bin auch zu 50% Migrant. Und vielleicht, also so zweite Generation. Bei mir kommt auch die Hälfte der Familie aus einem anderen Teil Europas und hat sich hier versucht, irgendwie einzugliedern in die Gesellschaft. Und auch in meiner Familie gibt es quasi Migrationsbiografie. Und was ist denn, wo hörst du denn da auf und fängst du an? Und ich finde, das ist eine derart, du kannst nicht so exkludierende Äußerungen machen, weil das gerade politisch passt oder weil du da irgendwie der Kanzlerin einen reinwürgen möchtest. Und ich frage mich sowieso, was ist eigentlich aus der Kultur des Rücktritts geworden? Wenn man Scheiße baut, wenn man quasi der Verantwortung, die man trägt, nicht gerecht wird, warum tritt man die einfach zurück? Wann hat das letzte Mal so ein dicker Politiker wegen Scheiße gebaut, mal seinen Hut genommen und gesagt, schau Leute, das war ein Mega-Fail, ich bin jetzt hier raus. Und der Typ ist wirklich echt fällig. Ich weiß nicht, warum der da noch sitzt. Dieser durchgeknallte. Erst meldet er sich wochenlang nicht, dann fackeln da irgendwie irgendwelche durchgeknallten, besoffenen Neonazis halb Chemnitz ab und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, Migration ist das Hauptproblem? Alter, komm mal, also wirklich, das ist
das Problem, was ich auch mit der CDU habe, dass die dann immer nur so eine, das ist dieser scheiß Kompromiss, den Politik momentan hat. So, man darf auch, also man wird aber auch von allen Seiten niedergebrüllt und das hat auch so viele Leute klein gemacht und nur noch so eine, sage ich mal, unreflektierten Menschen wie Seehofer lassen dann sowas von sich und alle anderen trauen sich aber auch nicht mehr. Weil sobald du sagst, wir müssen aufpassen, natürlich, die Sache ist ja nun mal die, Jan, finde ich, um das Thema jetzt, also einerseits traut sich kein Politiker mehr zu sagen, ja, wir brauchen auch eine sichere Asylpolitik und was ist Asyl und was bedeutet das? Du wirst ja auch sofort dann so runtergerissen als Nazi. Andererseits, sobald du irgendwas sagst und sagst, hey, das geht alles nicht, dann kriegst du diesen ganzen diesen AfD-Mob ab. Du bist so gerade, es ist so schwierig und dann wiederum denke ich an die guten alten Zeiten oder auch an diese Zeiten, wo die AfD nicht so, sag ich mal, so präsent ist oder dieses rechte Problem, wo man eigentlich auch wahnsinnig nihilistisch eingestellt ist, also ich jedenfalls, und wo man tagtäglich denkt eigentlich auch, jetzt nicht abgesehen von Rechten oder sonst was, die Menschheit ist sowieso zum Untergang verdammt. Sollte man den Fokus so sehr darauf setzen die ganze Zeit? Sollte man sein Leben darunter ziehen? Und sollte man wirklich denken, dass das jetzt die große Gefahr ist? Weil ich bin gestern mit meiner Tochter Fahrrad gefahren, um das kurz zu erzählen. Und dann habe ich nicht am Bürgersteig angehalten, weil da gingen so Leute längs, das war so eine Ampel und das Fahrrad musste anhalten. Und wir haben die Leute so gekreuzt. Und da war eine Frau, die hat so laut voller Hass dann gebrüllt zu meiner Tochter. Dein Vater, der ist ein schlechtes Vorbild. Ihr habt da anzuhalten. Das ist ein schlechtes Vorbild. Das ist nicht gut. Das ist, und da hat dann auf einmal ich so, ja, es ist doch so, Entschuldigung, wir wollten jetzt nicht im Weg stehen, weil es war so, ist jetzt zu kompliziert, um zu erklären. Und da habe ich wieder gemerkt, es gibt so viele Menschen, auch, die wählt ja wahrscheinlich noch nicht mal die AfD, aber so viele Menschen, die irgendwo gefangen sind und diese Welt dreht sich gerade, das klingt jetzt alles so philosophisch verzweifelt, aber dreht sich in einer Geschwindigkeit auf einer Seite und manche Leute bleiben so stehen oder haben so beharren so auf Meinung oder Sachen, wo ich so denke, davon wird die Welt einfach nicht besser.
Ich glaube, nicht so richtig, aber ich glaube, das ist vielleicht zusammengefasst die große Verwirrung. Und ich glaube tatsächlich, es ist gar nicht so schwer, da rauszukommen, wenn man so ein bisschen daran denkt, dass man den ganzen Bums sowieso nur zusammen hinbekommt. Das geht nicht anders als, weißt du, Ich denke immer an die Zeit zurück, wo ich bei Harald Schmidt gearbeitet habe und es war immer irgendwie, man stand immer als Komiker daneben und hat es alles immer lässig unter sich vorbeiziehen lassen. Und ich habe das Gefühl, ich stecke jetzt meine Arbeit...
Ja, das hatte aber auch noch eine Leichtigkeit, die es jetzt nicht mehr momentan
hat. Ja, eine Leichtigkeit, weil man das Gefühl hat, das hat mit einem nichts zu tun.
Ja, durchs Internet aber auch bedingt, dass alles so persönlich wird und alles sofort... Also es geht ja gar nicht... Ein Diskurs findet kaum noch statt, sobald du einen Diskurs anfängst. Von irgendeiner Seite lauern Leute in irgendwelchen Positionen mit ihrer vorgefertigten Meinung, um deine Meinung rumzureißen. Das findet so nicht statt. Eine gesunde Mehrheit von Menschen, die gegen Fremdenfeindlichkeit ist, die sich aber auch wirklich mit Asylpolitik auseinandersetzt und nicht auch nur sagt, Bleiberecht für alle und sonst was, sondern wo man so sagt, hey, wir müssen uns unterhalten, dass wir Menschen hier integrieren und das müssen wir auf einem gesunden Weg machen. Das ist ja alles kaum möglich. Sobald du einen Schritt machst nach vorne, kommt irgendjemand und reißt dich um. So kommt es mir manchmal vor.
Ja, ich glaube, das ist alles gar nicht so schwarz-weiß, wie du das jetzt so darstellst. Ich glaube schon, dass man das sehr differenziert besprechen kann. Das Ding ist, ich glaube, man hat einfach jahrelang gedacht, dass das einfach alles erledigt ist. Dass das alles so steht und dass es alles so bleibt und dass man dann entspannt darüber sich kaputt lachen kann und dass es einen überhaupt nicht betrifft. Das war so die Stimmung, weißt du, unter der habe ich angefangen, Witze zu machen. Und auf einmal stehst du da, hast du selber da so ein Ding am Laufen und hängst mit einem Bein in irgendeinem merkwürdigen Aktivismus drin, der man irgendwie, wo man keinen Bock drauf hat, aber auch aus dem Grund, weil du einfach so eine Position hast, wo das einfach ist, quasi über deine öffentliche Figur zu handeln und zu sagen, pass mal auf, Leute, ich glaube, das ist ein falscher Glaube gewesen, 15 Jahre lang irgendwelchen Aktienkursen hinterher zu laufen und zu denken, ja, die Republik und so, das läuft alles. Das läuft eben nicht alles. Ich musste mir ganz kurz einen schönen kleinen Absatz von Moritz von Uslar vorlesen, über unseren gemeinsamen Freund Campino. Da hat er nämlich geschrieben, es geht um das Konzert am Montag in Chemnitz. Er schreibt Folgendes. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Gebühren bezahlen. Also das ist hier aus der Zeit, aus der aktuellen von Moritz von Uslar. Dagegen der Pop. 65.000 Menschen aus ganz Deutschland angereist und plötzlich war es möglich, dass eine Bühnenaussage wie Liebe ist stärker als Hass des Chemnitzer Dancehall-Künstlers Ronny Trettmann oder das reichlich unsubtile Es gibt nur Arschlöcher oder nicht Arschlöcher, entscheidet euch, des Sängers Jan Gorko, der Punkband Feine Sahne Fischfilet, nicht kitschig oder läppisch klingt, sondern wie sie eine sehr ernsthafte, bedenkenswert politische Botschaft. Was der Politik so schwer fällt, klare, mitreißende, humanistische Sätze zu sprechen, das kann der Pop. Seit Jahrzehnten muss sich der Tote-Hose-Sänger Campino für sein Engagement gegen rechte Gewalt als Margot Käßmann der Rockmusik verspotten lassen. Als er in Chemnitz mit dem Bassisten der Ärzte, mit Rott, auf der Bühne stand, war er ein König. Und ich sehe das ganz genauso. Da kannst du immer noch sagen, hör mal, die Rede beim Echo irgendwie gegen Farid Bang und Kollega, das war alles ein bisschen daneben, nicht immer geschmackssicher irgendwelche Sachen gemacht, aber alleine, dass er da steht und dass er da immer noch steht und sich quasi da immer noch für einsetzt, mit aller Kraft, das erste Statement nach Chemnitz am nächsten Morgen zuverlässig aus Düsseldorf, das ist einfach genau das, was gerade wichtig ist. Und ich finde, das ist so selten war so ein Engagement so wenig kitschig und selten hat sich das so richtig angefühlt, das zu machen. Und
interessant, das aus deinem Mund zu hören, Jan.
Ja, ey, aber du weißt genau, dieses komische Distinktionsgehabe und was du dann immer machst, um dich abzugrenzen. Und was ich so gelernt habe, du kommst ja auch aus dieser ganzen Hamburger Ecke, wo es auch immer darum ging, möglichst originell zu sein, möglichst nicht angreifbar zu sein, immer der Coolste zu sein und so, das ist nicht mehr, das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr einfach da stehen und sagen, ich bin eine öffentliche Figur und mein privates Engagement und meine privaten Sorgen scheinen nicht durch, sondern wenn du die Position hast, warum auch immer, oder die Möglichkeiten, das zu artikulieren, dann macht man das jetzt so. Und ich finde deswegen auch Helene Fischer, hast du es mitbekommen, dass sie sich am Dienstag beim Konzert in Berlin...
Ich habe eben gerade, auch vor dieser Sendung, habe ich gerade im Spiegel Online diesen Artikel gelesen, wo sich der Autor oder der Journalist entschuldigt, weil er sie vorgeworfen hat, sie würde sich unpolitisch verhalten. Und jetzt hat sie ein Statement gemacht und alle stehen Kopf, weil sie das gemacht hat. Ich weiß es nicht, ich habe das Statement nicht selber gehört, ich habe es nur gelesen eben gerade.
Sie hat gesagt, gegen Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit, es geht gar nicht darum, welche Worte sie will, aber sie hat es in größerer Deutlichkeit ihr Missfallen ausgedrückt als die Regierungspartei, die Kanzlerin stellt, die CDU, die quasi jetzt sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und da stellt sich jemand hin, eben auch Helene Fischer mit Migrationshintergrund, und zwar nicht der, den man einem sofort an der Nase ansieht, aber eben die gleichen Probleme, Integration in eine fremde Gesellschaft, die Eltern haben keinen Job, du musst klarkommen mit der Sprache und so, alles auch in der Biografie drin, stellt sich hin und sagt, ey Leute, Fremdenfeindlichkeit, Scheiße, Hass, Scheiße. Das klingt wie ein allgemeines Statement, aber zu dem Zeitpunkt ist es das eben nicht. Und ich finde dann auch diese ganzen irgendwie Auseinanderpflückartikel, sie hat Fremdenfeindlichkeit gesagt, sie hätte Rassismus sagen müssen. Ja, richtig.
Oh, ja, das finde ich auch schön.
Richtig,
das
ja, ich auch, ja, richtig. Es ist völlig richtig. Und auch ich habe im Neuen Deutschland so einen Artikel gelesen. Antifa ist kein Rockkonzert, war die Überschrift. Also, dass man da den Brummer-Brüdern, die da wirklich, ich glaube, innerhalb von 5 Tagen das Ding am Motor auf die Beine gestellt haben, da jetzt noch irgendwie mit irgendwie der reinen Leere kommen und so. Ey, wisst ihr was? Ey, ganz ehrlich, fickt euch wirklich. Dann so läuft das.
Natürlich, nicht. Weißt du was, man hätte es immer irgendwie besser machen können. Natürlich hätte man auch noch andere Künstler einladen können und hier und da. Aber im Grunde war es einfach ein schnell organisiertes, festes Statement, was gemacht wurde. Es ist ja sehr interessant, dass vor allem in der Hip-Hop-Szene dann immer, also KIZ, Casper Materia, ist klar, dass die das machen. Ansonsten gibt es bei ganz vielen Diskussionen, halten sich genau diese Leute, die ein großes Sprachrohr sind, da wahnsinnig raus aus solchen Geschichten. Das ist auch so, ich finde das auch alles fragwürdig. Jan, wir sind schon wieder so ernst, wir müssen noch über lockere Sachen reden.
Lenny Kravitz, sag mal.
Lenny Kravitz war bei Markus Lanz. Hast du es gesehen zufällig?
Das ist mal völlig, now to something completely different. Lenny Kravitz war bei Markus Lanz. Ich stelle mir schon vor, wie Markus sich ans Klavier setzt und sie gemeinsam türlich sicher Digger spielen.
Kannst oder du gut haben. Sowas. Nee, ich wollte auch jetzt gar nicht ablenken vom Thema. Wir können ja erstmal ein bisschen Musik machen und dann können wir ein bisschen weitermachen hier und versuchen, in eine lockere Schiene zu kommen. Ich jedenfalls denke, wenn wir jetzt, diese Geschichte ist auf alle Fälle, ach, da können wir die ganze Sendung füllen mit, oder?
Ja, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir jetzt, eigentlich wollten wir das so mellow-mäßig total entspannt hier mit irgendwie so muffeliger Stimmung eine halbe Stunde auf eine Arschbacke runterreißen. Jetzt haben wir schon wieder so einen merkwürdigen Monolog hier.
So sind wir halt.
Ja, zwei Monologe geben sich die Hand, parallel. Zwei Monologe auf zwei Gleisen nebeneinander. Ich glaube, ich sollte nicht so viel von diesem Bier trinken. Ich fange schon an, die Zunge hängt schon so schwer.
Aber warum trinkst du denn überhaupt Bier? Das ist doch überhaupt gar nicht dein Ding. Außerdem, du hast sowieso so einen Ansatz zu Schlauchtitten und so einem dicken Bauch.
Ja, hast du letzte Woche schon besprochen. Schlauchtitten, Alter. Schlauchtitten. Ja, also besser Schlauchtitten als gar keine Brüste.
Das stimmt wahrscheinlich. Ich habe Trichterbrust wird's bei mir. Ich würde jetzt ein Lied. Ich habe vor der Sommerpause Leute gefragt, was gibt's denn alles für deutsche Songwriter? Ich bin ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte und so. Ich habe unzählige Mails bekommen von Leuten und ganz viele haben natürlich auch Gungermann, der Film. Heißt der Gungermann? Ja, genau. Der singende Baggerfahrer. Das kannte ich natürlich schon vorher. Bjarne Mädel spielt damit. Ist ein Film, der Andreas Dresen heißt der Regisseur. Läuft gerade. Hast du den schon gesehen oder davon gehört, Jan?
Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich hatte noch keine Zeit. Ich war einfach zu müde diese Woche.
Ja, ich bin auch zu müde. Will ich mir unbedingt angucken. Familie Brasch habe ich mir angeguckt, über Thomas Brasch und auch die anderen, also über eine Familiengeschichte, der läuft noch ein paar Kinos. Ansonsten, ich gehe so selten ins Kino. Jedenfalls wurden mir unfassbar viele Songs geschickt von deutschen Liedermachern. Ich bin komplett raus. Max Richard Lessmann hat ein Lied, das heißt Am Hafen brennt noch Licht. Ist schon ein Jahr alt, finden viele cool. Ich kannte das nicht und pack das jetzt mal auf die Liste, weil es wirklich ein wahnsinnig schöner Song ist. Und da sieht man, früher, ne, hätte ich so neue Liedermacher, Songwriter und Typen alle sofort gekannt. Heute, ich verkrieche mich in meinem Schneckenhaus, krieg nichts mehr mit und diddel so vor mich hin. Hier ist der Song Am Hafen brennt noch Licht auf der Playlist. Hast du auch noch einen heißen Songtipp für
uns? Ich habe auch Stichwort deutsche Songwriter. Ich glaube, wir haben sie öfter schon mal auf die Liste gepackt. Hannes Wader, Reinhard May und Konstantin Wecker zusammen. Bella Ciao live. Einfach mal so. Ich finde das total geil, dass es so ein antifaschistisches Kampflied zum Sommerhit des Jahres 2018 geschafft hat und das jetzt irgendwie in Kindergärten gesungen wird und Leute am Ballermann dazu abtanzen. Das ist hier quasi die bürgerbewegte 80er-Jahre-Version von den drei großen Stimmen, den drei großen Songwritern. Fehlen nur noch die Fingernägel von Wolf Biermann und dann wäre das Quartett perfekt. Bella Ciao, Hannes Wader, Reinhard May und Konstantin Wecker.
Ich habe gerade die Konstantin Wecker im Dokument, der Hörbuch, als Hörbuch gibt, ich weiß nicht, ob es das auch bei Spotify gibt, als Hörbuch seine Biografie. Die ist sehr interessant. Er ist sehr großmütig, beziehungsweise sehr offenherzig, was seine gesamte Drogengeschichte angeht und wie er damals abgedriftet ist. Irgendwie ein guter Typ, Konstantin Wecker, der nicht so tut, als wenn er jetzt irgendwie die deutsche Musik umgeschrieben hat. Sehr selbstreflektiert. Ich fand das sehr sympathisch zu lesen. Okay, gleich sind wir wieder da. Bis gleich.
Ja, kommt ein Typ ins Wirtshaus und sagt er, ja moin, sag mal, habt ihr was zu ficken hier? Oder Nutten? Nee, Nutten haben wir hier nicht, aber wir haben Uwe. Wie hat Uwe? Ja, Uwe, kostet 100 Euro und dann kannst du ihn haben, ne? Okay, oh, okay, warum nicht? Ja, dann geh jetzt zu Uwe, gib ihm 100 Euro und dann ist gut, oder was? Nee, so einfach ist das nicht. Also erstmal muss ich 40 Euro dem Bürgermeister geben, weil das seine Stadt und der hat das nicht so gerne. Okay, dann gebe ich dann 60 Euro den Uwe oder was? Nee. Dann gibst du 40 Euro mir, weil das ist mein Wirtshaus und ich habe das auch nicht so gerne. Okay? Und dann gebe ich 20 Euro einfach den Uwe und dann ist gut aus. Nee, nee, ganz so einfach ist das nicht. Jeweils 10 Euro gibst du dann Michael und Thomas, weil die halt... Die halten Uwe fest, weil der das auch nicht so gerne...
Ist schon ganz, sorry Leute, einfach mal so einen kleinen Vergewaltigungswitz zur Entspannung.
Kleiner Männerwitz, genau.
Herzlich willkommen bitte. Wer war das? Wer hat den Witz hier reingesprochen ins Telefon?
Geldermark, ein alter Kumpel aus Hamburg hat mir das geschickt heute Morgen. Und ich muss sagen, ich musste so lachen und deswegen musste ich das jetzt mal abspielen. Keine Ahnung, vielen Dank für diesen Witz.
Michael, auch geil die Namen, dass dann Uwe und Michael und Thomas halten. Also richtig so, richtig schön Deutschland. Auch namensmäßig. Ja, und vor allem einfach,
habt ihr was zu ficken? Oder Nutten? Das, ja. Mein Gott,
so ein richtig schöner Herrenwitz. Herzlich willkommen zurück bei Fest und Flauschig bei Spotify. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier fühlen sich alle wohl, von Jan Fleischhauer bis hin zu Henrik M. Broder und Roland Tichy. Hier ist die Welt noch so, wie sie vor 30 Jahren war. Wir sind quasi wie in Bernstein gegossene Insekten mit Dinosaurierblut in uns. Wir verändern uns nicht. Hier wird der Herrenwitz noch richtig auf erster Ebene belacht. Hier gibt's keine Metaebenen.
Hier gibt es keine Metaebenen zwischendurch, zwar manchmal, aber die sind dann ungewollt, weil eigentlich sind wir straight down-to-earth-Typen. Wir sind Typen, die reden gerne über ihre Beziehung, über ihre Affären und so. Und Jan, das ist nun mal das Ding. Wir müssen aufpassen, wir werden beide älter. Und andere Podcastler und andere Sendungen, da geht es einfach darum, dass man mal erzählt, was privat los ist. Wer datet, es gibt über Celebrity, wir müssen am Puls der Zeit bleiben. Und da muss ich dich auch auffordern als jüngerer Typ, dass du da irgendwie ein bisschen für mich, für Input sorgst.
Du hast all die Jahre, warst du der Ficker von uns zwei. Ich merke, so langsam verliert der alte Löwe die Zähne. Und ich bin aber gerne bereit, diese Lücke jetzt zu füllen. Ich habe gehört, du hast ein neues Opening für eine neue Rubrik für mich ausgedacht. Und ich möchte es gerne machen. Kein Problem.
Sue ist heute nicht da und trotzdem wollen die Leute Content, die wollen neuen Scheiß haben von uns. Die wollen nicht nur, dass wir uns abfeiern und kritisch das Land beäugen, die wollen natürlich auch irgendwas von uns mitnehmen. Und wir haben viele junge Hörer und das soll auch so bleiben. Deswegen habe ich heute, weil Sue nicht da ist, für dich eine kleine Rubrik entworfen. Du, es ist ein Thema, was dich eigentlich, ist genau dein Ding.
Ja, alles klar, los geht's.
Flirten und Daten mit Jan Böhmermann. Die heißesten Online-Dating-Portale.
Yeah.
Real Kontakte. Vorgestellt von Jan Böhmermann.
Ja, das ist meine neue Rubrik. Sue stellt Diskos vor und ich die heißesten Flirtbörsen im Internet. Das ist genau mein Ding, Flirten. Überhaupt soziale Kontakte und die Kontaktaufnahme.
Aber ich glaube, du kennst dich tatsächlich ein bisschen damit aus.
Ich kenne mich richtig damit aus. Ich bin online, bin ich da unterwegs, wo es richtig knistert. Und ich möchte direkt mal was Praktisches. Man muss sich nicht direkt bei so Börsen anmelden wie neu.de oder irgendwie premiumpartner.com, sondern man kann das auch einfach auf ganz herkömmlichen Kennenlernen oder Social-Media-Plattformen machen. Und für mich, und das ist direkt die erste Folge, für mich wirklich das erfolgreichste Flirterlebnis aller Zeiten im Internet ist die Plattform Instagram. Für Tinder bin ich zu alt. Ich habe, man kriegt, wenn man sich bei Tinder anmeldet und über 35 ist, muss man vorher mit so einem komischen, mit so einer App muss man die Größe der Schlauchtitten messen. Und wenn die über 15 Zentimeter sind, dann muss man was bezahlen, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich bei Instagram und ich kann direkt sagen, meine große sexuelle und zwischenmenschliche persönliche Liebesbeziehung in diesem Jahr, die ich neu eingegangen bin, das habe ich ja relativ offen erzählt, ich bin nach Berlin gezogen, meine neue Lebensgefährtin wohnt jetzt nicht in der Wohnung mit, aber wir wohnen beide in verschiedenen Wohnungen in Berlin. Ich habe letztes Mal Kurfürstenstraße gesagt, das ist auch nicht... ich sag mal, ist nicht meine einzige Wohnung. Ich wohne auch noch woanders, weil ich ja eine Sendung habe im Rheinland, in Westdeutschland. Aber ich pendel jetzt immer so hin und her, weil meine neue Lebensgefährtin, die ich eben da kennengelernt habe, bei Instagram, die braucht das. Und wir haben uns tatsächlich bei Instagram, ich habe sie erst zuerst gesehen. Sie ist mir aufgefallen, sie wurde mir in die Timeline gespült. Und ich habe ihr dann gefolgt. Und das Tolle bei Instagram ist, man sieht ja, wenn man sich Fotos anguckt. Und ich habe so oft mir die Fotos von ihr angeguckt, dass sie dann irgendwann gemerkt hat, dass ich hinter ihr her bin. Und dann ist sie mir auch gefolgt.
Aber wie sieht man das denn? Sieht man das, wenn man sich die Fotos von jemandem anguckt oder nur die?
Ja, nein, du kannst auf deinem Profil, kannst du gucken, bei Aktivitäten, kannst du gucken, wer sich von dir Sachen angeguckt hat. Ich guck mal kurz, wie der Button da heißt. Warte mal, gehst du drauf auf dein...
Guck mal, ich mache viel mehr Instagram als du und ich habe viel weniger Ahnung als du. Keine Ahnung. Das habe ich mir noch nie angeguckt.
Genau, hier steht. Du musst auf das Herz drücken. Hier, da gefällt dein Beitrag. Hannes gefällt dein Beitrag.
Foto, nee, dann müssen, also, ja, aber dann müssen die Leute das liken, dass jemand nur mal so guckt und dann nichts hinterlässt. Das kannst du nicht sehen. Ich rede hier gerade davon. Sie hat ja
die
gesehen,
Nachricht
du,
an Nachricht
ja,
angesehen.
Aber sie dann sind hast du von deiner so neuen von deiner neuen Flamme hast du dann die Sachen geliked und das hat sie.
Nee, gesehen, ich will jetzt nicht sagen Flamme. Noch ist das ein Abtasten. Ob man, also sexuell ist das wirklich super. Wir waren, wie gesagt, auf Ibiza, wir sind mit der Yacht rumgefahren und das Tolle war, wir haben dann irgendwann unsere Streams synchronisiert. Also ich habe da mal so ein Foto von der Yacht gepostet, wo man einen Teil der Insel gesehen hat und sie war ja mit auf der Yacht und hat dann aber im selben Moment oder so 3-4 Minuten später auch ein Foto gepostet und man kann das wie so Puzzleteile zusammensetzen und auch wenn keiner von außen weiß, dass wir zusammen sind, man kann es quasi, wenn man unsere beiden Instagram-Streams nebeneinander hält, dann weiß man, wir sind ein Paar. Und das ist wirklich ganz toll gewesen, weil
und das macht man, damit die Fans, damit die Leute neugierig werden und die ganzen Sachen verfolgen. Dass man so, auch wenn man sich trennt, dass man dann die Bilder vom Partner löscht und wenn man wieder zusammenkommt, dann packt man sie wieder darauf. Das ist so ein Spiel mit der Öffentlichkeit.
Und genau, du bist und was mir ganz, ganz besonders gefallen hat und warum ich da auch wirklich angebissen habe und warum ich das Instagram für mich die Top-Flirt-Plattform ist, ist, weil die Fotos immer so wahnsinnig natürlich sind. Das sind die Schnappschüsse, wo die Menschen so aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und so war es bei meiner Lebensgefährtin, bei der neuen Freundin, wirklich meine neue, ich muss sagen, Trophäe. Ich habe überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Du bist langsam älter, die Haare werden dünner, die Sendung, das nimmt alles so ein bisschen ab. Du musst jetzt nachlegen, du brauchst Ego-Boost und ich brauche einfach so einen jungen Hüpfer, dem ich auch noch was erklären kann. Ich doziere auch viel, ich erzähle auch viel Monologe vor ihr, erkläre ihr einfach die Welt.
Erzählst aus guten alten Zeiten und sie schaut dich mit leuchtenden Augen an. Ja, und du erzählst, als sie noch ein Kind war aus der Zeit, als du schon ein Star warst und dann guckt sie dich an und denkt. Und jetzt ist eine Frage,
Hab ich ein Glück?
Hat sie dich denn angesprochen oder hast du sie angeschrieben?
Also nein, wie ist es? Ich habe das wirklich versucht so zu machen, dass das kurz vor der Grenze der Strafbarkeit ist. Also wirklich permanentes, penetrantes Stalking. Ganz schmierige Komplimente. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich hat sie irgendwann rausgefunden, wer ich bin und hat dann gedacht, da gibt's was zu holen. Hat sie einfach ja gesagt. Und jetzt führen wir einfach diesen Lifestyle, den man führt, wenn man wirklich im Leben alles erreicht hat. Und das machen wir zusammen. Und das Tolle ist, ich finde es super, dass wir unterschiedlich aktiv sind bei Instagram. Ich hau ab und zu mal so ein Foto raus und sie macht richtig auch Insta-Story und so. Und da teilweise lerne ich ganz neue Seiten auch meine neuen Partnerin kennen.
Aber Jan, Instagram ist ja gar keine richtige Flirtbörse. Es ist ja eigentlich so ein...
Doch,
so ein
da wird so geflirtet. Das ist, der Tipp ist, geht zu Instagram, da findet ihr die Liebe eures Lebens. Lasst eure alten Beziehungen sausen. Scheißt doch auf das Gehirn eurer Ex-Freundinnen oder eurer Ex-Freunde. Bei Instagram, da gibt's die echten natürlichen Schönheiten fürs Leben.
Und aber dann müssen dir viele geben das ja auch auf. Also dann die, also so Instagram Girls, die wirklich von dieser App abhängig sind, die zeigen sich selten mit einem Freund, weil die dann genau wissen, sie kriegen weniger Likes.
Nein,
also
der Trick
ist deine Freundin schon so weit, dass sie dich also mit auf ihren Fotos zeigt oder nur, dass man das noch ahnen kann momentan?
Nee, wie gesagt, ich habe das ja letzte Woche schon mal so angerissen, ab und zu mal einen Hoden von mir im Bild oder mal so eine Locke oder sowas oder mal so
einen Hoden auf ein Auge für die arabische Brille macht oder so.
Genau, sowas. Oder ein Mojito Gläschen so halb leer getrunken auf der Yacht oder so. Man sieht uns das schon gemeinsam im Stream. Nee, wirklich, also Instagram ist wirklich toll und kann ich sehr empfehlen als Flirt-Plattform und super. Daumen nach oben. Okay. Für mich,
das
von
war
mir ist 5 von 6 Herzen für Instagram. Entschuldigung.
Flirten und Daten.
Entschuldigung.
Jan Böhmermann. Die heißesten Online-Dating-Portale. Real Kontakte. Vorgestellt von Jan Böhmermann.
Ja, das ist jetzt, wenn es du nicht kann, dann bist du dran. Es gibt ja auch Portale, ich habe dir heute was zugeschickt, so Sugar Daddy für so ältere Männer wie mich, die vielleicht gut betucht sind und junge Frauen, die dann für Geld, sag ich mal, mit denen Zeit verbringen und auch wahrscheinlich Geschlechtsverkehr haben. Und das ist, ich glaube, das ist sowas wie Puff Online, gibt es ja auch inzwischen. Hast du da auch Erfahrung?
Da habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht, aber ich plane da mehrere Selbsterfahrungstrips. Ich bin wirklich jetzt wirklich auf so einem abschüssigen Weg. Ich habe das Gefühl, jetzt ist alles egal, jetzt wird alles mal ausprobiert und ach, apropos Instagram, ich sehe es hier gerade. Ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen mit einer ganz tollen Information. Ach, jetzt habe ich das viel verklickt. Oh Mensch, Olli. Jetzt habe ich es verdrückt hier. Verdammte Scheiße.
Wir sind am Wochenende beim Werner ran gewesen und ich war betrunken.
Da wollte ich dich auch noch mal ganz kurz fragen, wie das eigentlich war. Ich konnte ja leider nicht aus...
Ja, das würde ich dir lieber in einem Jahr erzählen.
Meine neue Freundin, die wollte mit mir zum Squashen und danach sind wir irgendwie, haben wir noch Workout gemacht und so und dann muss ich sie noch fotografieren für Instagram. Es hat
Squashen
bisschen Zeit
und
gebraucht.
Squirten. Die großen zwei.
Stell dir vor, es wird so großes, würde in Deutschland so einen neuen Trend geben, nach dem abebbenden Squash-Trend, jetzt der Squirt-Trend. Es werden quasi, die Squash-Hallen werden umgebaut in Squirt-Hallen. Oh Gott. Ey, das ist aber ganz, das kann man vielleicht mit Leuten auch mal mitgeben, dass sie ab und zu mal was googeln, was hier in der Sendung fällt. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Gerade jüngere Squirting, sind die schon in dieser Welt, wo man weiß, was das ist? Ich weiß nicht so ganz genau, was das ist.
Sofort, sobald du ein Porno guckst, weißt du, was Squirten ist. Das ist ein Ding, das ist eine eigene Rubrik unter Categories bei allen verschiedenen Porno-Anbietern, die es gibt.
Was ich jetzt mal kurz mache. Ich gehe mal eben kurz auf eine Porno-Seite und gucke mir mal kurz die Kategorien an. Ich habe jetzt wirklich zwei
Bist Größer du jemand, drin. Der Kategorien oder der jemand einfach unter Neuheiten guckt? Ich frage für einen Freund, Jan.
Jetzt wird mehr Wert auf die Handlung gelegt. Nee, ich gucke mich, was haben wir für Kategorien? Ich gehe mal auf Videos hier. Ich habe jetzt die Internetseite, sage ich nicht. Virtual Reality. Dann gibt es eine extra Kategorie, 60 Frames per Second. Was heißt das denn?
Nein, Kategorien sind zum Beispiel Blowjob.
Geschriebene Videos, bisexuelle Männer. Genau. Babysitter, Barbe, Asiatisch, Arabisch, Casting, Closed Captions, Cosplay. Es gibt ganz kurz, es gibt im Pornobereich eigene Cosplay-Kategorien. Ich klicke mal kurz drauf.
Was öffnet sich Pornos? Nicht. Ich bin jetzt auch auf einer Pornoseite, Jan. Aber weißt du was mir...
Erstaunlich schnell haben wir die beide gefunden.
Genau, natürlich. Aber das Erste, wenn ich eine Pornoseite aufmache, ist kein Witz. Jetzt,
Hallo Olli.
Das Erste, ich denke immer, was ich dann so denke, ist, Alter, es gibt so viel Pornos. 5 Jahre Pornostopp, keiner dürfte gedreht werden und keiner wird es mir merken, wenn jetzt gerade Pornopause wäre, weil es gibt so viele, wer soll sich das denn alles angucken? Und so, ich glaube auch gar nicht, dass es so richtige Pornofans gibt, die meisten machen das kurz zur Selbstbefriedigung und dann ist Feierabend, dann denkt man nicht drüber nach. Aber so Pornofans, da gibt es glaube ich fast noch weniger als Nazis in Sachsen. Ganz ehrlich, also ich weiß es nicht.
So ist das Leute, nicht sogar die, so, dass dieser alte Pornofan, dass das so ein bisschen ausstirbt, die mit diesen merkwürdigen Mützen und Anglerwesten auf der Venus rumlungern und so und dann so anzüglich sind? Ich glaube, die gibt's so. Ich war mal für einen Dreh in so einem komischen, in so einem Wichskabinending, da laufen auch
klar,
so merkwürdige... Nee, das war ein anderer Dreh für eine RTL-Sendung war ich da und da so ganz komische Leute laufen da rum. Sind Sexshops eigentlich noch so Dinge, die noch laufen? Macht das nicht alles mittlerweile Zalando oder Amazon oder so?
Bei mir um die Ecke hat einer aufgemacht, da war ich neulich drin aus Spaß und alle haben mich erkannt und ich wollte nur so aus Deck da so reingehen.
Und schlecht. Und dann, hey Olli, willkommen!
Ich stehe dann vor diesen ganzen verschiedenen Apparaten und ich finde das faszinierend und ich muss jetzt auch gar nicht so tun, als wenn ich das alles befremdlich finde. Ich finde das toll zu wissen, was es so alles gibt. Und manchmal lacht man drüber, manchmal denkt man interessant, aber dann spricht mich ein Typ von der Seite an und meint, ey Olli, du bist ja echt genauso wie du immer so, du voll authentisch. Und ich meinte dann so, ja, ich guck hier mal, was es so gibt. Die werben nämlich mit Michaela Schaffrath, diese Porno, dieser Erotic Store. Und dann war ich da drin. Und dann habe ich aber den Typen gefragt, und du, was machst du hier? Und auf einmal ist er total in Stottern gekommen. Da habe ich gemerkt, er war so begeistert, dass er mich gesehen hat, dass er einfach auf mich losgegangen ist und noch keine Argumentationsfläche hatte. Und dann hat er gestottert und meinte, ich gucke jetzt auch einfach mal. Ich so, ja, dann lass mal ein bisschen gucken hier. Und habe ihm versucht, so ein bisschen das zu erleichtern, die gesamte Geschichte. Und
wie so eine gute Prostituierte.
Absolut. Total.
Wir wissen noch beide, was wir hier machen. Aber guck mal, es gibt Cosplay, ich habe gerade drauf gedrückt, da verkleiden die sich die Pornodarsteller
als Mann. Das finde ich gut.
Das finde ich überhaupt nicht gut. Dann hinter den Kulissen, es gibt eine Kategorie Rauchen. Was ist denn Rauchen?
Das finde ich nicht gut, obwohl ich Raucher bin. Die rauchen dann beim Sex. Frauen, die dann rauchen und das macht Männer an. Hä? Ich finde es wahnsinnig unhygienisch, keine Ahnung. Ja.
Und koreanisch, interaktiv, im Freien, hinter den Kulissen.
Gefangenschaft. Bei mir gibt es Gefangenschaft.
Russisch? Was ist denn Russisch?
Mit Russen.
Denn Russisch? Denke ich immer. Ist das eine besondere Spielart?
Russisch? Nee, ich glaube, das ist einfach, weil die Russenindustrie ziemlich groß ist auch. Glaube ich jedenfalls. Also es gab mal so eine Pornoseite, wie hießen die nochmal? Da waren immer so News. Und nachdem ich diese Dokumentation gesehen habe, 9to5, kennst du die auch von so einem Deutschen, der hat so Pornodarstellerin vor 10 Jahren begleitet und hat keinen Kommentar drüber gesetzt.
Ja, da haben wir uns schon drüber unterhalten, glaube ich, bei Netflix.
Haben wir uns, genau. Und danach war ich dann ein bisschen fasziniert und habe mir dann so tatsächlich so Pornodarstellerin, also wirklich, um diese Welt mal zu kapieren. Und am Ende ist mir eine Sache jedenfalls aufgefallen. Kein Pornodarsteller Schauspieler, hat nach dem Ende seiner Karriere nochmal groß auf die Tonne gehauen und gesagt, geil, dass ich das damals gemacht habe. Ich bin mega stolz, dass jetzt alle meine Kinder und alle Leute bis ans Lebensende meine Fick-Videos sich angucken können. Ich glaube, das ist, ja, und ehrlich, bei aller, das ist am Ende des Tages, ne, das sind ja alles junge Menschen, am Ende des Tages merkst du da genauso, du denkst einfach nicht weiter. Du weißt einfach genau, irgendwann bist du vielleicht mal 40 und, oder 45 und dann ist nicht mehr Sex so das ganz große Ding in deinem Leben. Und dann hast du aber trotzdem auf allen Pornokanälen, weil irgendwelche Freaks das natürlich auch geteilt haben, wenn du irgendwie eine gute Performance abgeliefert hast. Und dann ist das da. Und ich kenne also niemanden, also auch keine Eltern, die verschwinden alle im Erdboden, glaube ich. Also die hauen dann ab und machen irgendwie ganz andere
Sachen. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, dass Pornos eine viel kürzere Halbwertszeit haben als noch vor 15 oder 20 Jahren, wo man dann immer noch aufwendig in die Videothek laufen musste oder so, dass das mittlerweile so schnell neue Leute da rekrutiert werden. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mehrere Generationen Pornostars an mir vorbeiziehen sehen im Internet, die einfach mittlerweile ganz andere Sachen machen, irgendwie im Parlament sind von Australien oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, so
edle Jobs machen. Und warum auch nicht, wenn es ja gute Leute sind, ich will das auch gar nicht verurteilen. Vielleicht ist es inzwischen auch angekommen in der Gesellschaft, ach, der hat früher mal Pornos gemacht. Ich meine, stell dir mal vor, Lafontaine hätte früher dermaßen, also wäre so irgendwie so ein der Analspezialist und so. Fällt mir nur gerade ein. Weil der hat ja auch noch eine relativ junge Partnerin, weißt du?
Ja, Lafontaine, der Spritzer. Lafontaine. Genau. Die Fontäne von Saint-Louis.
Die Fontäne aus Saarbrücken, genau. Und inzwischen ist er aber eine wichtige Person. Und keiner, da, wenn wir da mal hinkommen gesellschaftlich, dass man auch mal einen Ausreißer haben darf, dass man mal vielleicht ein Drogenproblem oder mal einen Nuttenskandal haben kann, aber dass du dann trotzdem nicht gleich verurteilt wirst dein Leben lang, das wäre auch schon ganz schön, finde ich.
Ja, oder mal so einen Hitlergruß versehentlich morgens auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Stütze abholen, zum Arbeitsamt.
Das ist was anderes. Aber warum? Lafontaine.
Naja, ja. Man muss doch Leuten auch da einen Rückweg bieten können. Ne?
Auf alle Fälle. Ich kann's
da meinst du, dass Lafontaine, dass der Potenzial da hat? Wie kommst du jetzt auf Oscar Lafontaine ausgerechnet?
Was?
Ich habe überhaupt gar nicht drüber. Warum verbindest du den Porno? Ich mach mal kurz die Pornoseite wieder zu. Jetzt habe ich in meinem Verlauf eine Pornoseite. Scheiße.
Also ganz, ich kenne Frauen, die Politik studiert haben oder ähnliches. Und da ist immer das Ding, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass da auch irgendwie, da kannst du noch so auch als Frau feministisch veranlagt sein, wenn du dich entscheidest, in der Politik oder so, in so Machtstrukturen zu arbeiten, dann findest du das irgendwie attraktiv. Und der strahlt ja eine Menge Macht aus. Deswegen hätte
was,
der
was,
das
was, nicht was, 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 was findest du attraktiv dann
als Frau? Ich nicht, aber als Frau findest du so Typen in Machtpositionen sehr attraktiv.
Wirklich? Und der hat ja nun, alle Frauen oder?
Nee, aber welche, die sich für Politik interessieren oder selbst in der Politik irgendwie arbeiten. Und ich glaube, dass Lafontaine da zum Beispiel so ein Typ ist, der, also ich glaube, die meisten, die irgendwie in höheren irgendwie Positionen sind, die kriegen einiges vor die Flinte. Und wenn da mal irgendwie ein Porno gedreht werden würde vorher, weil der halt also so, keine Ahnung, also würdest du jemanden an die Macht lassen als Bundeskanzler, der schon Pornos gedreht hat?
Tja. Vielleicht gab es schon mal einen Bundeskanzler, der schon mal Pornos gedreht hat, aber wir wissen das nicht, weil der Geheimdienst die Bänder hat verschwinden lassen. Ich gehe mal kurz auf www.bundestag.de und gucke mir mal kurz die Abgeordneten durch und mal gucken, so rein vom Gesicht, wie die...
Von wem
ich denke, dass der schon mal vielleicht mit der Kamera mal was ein bisschen experimentiert hat. Erste Fraktion CDU, CSU. So, mal reingucken. Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender. Nee, Diplomökonom.
Ich guck auch mal, warte mal.
Abgeordnete, diese Gesichter alle. Aber guck mal, es gibt Dr. Michael von Abercrohn. Ist das der von Abercrohn und Fitch? Das ist der jetzt politische Arm von Abercrohn und Fitch.
Ein Fashion-Typ, meinst du?
Ja. Nils Annen.
Ich glaube, das haben die früher Altenkamp auch schon gemacht. Meinst du, die haben, Genscher hat mal Krühe gefilmt und bei so einem Dreier oder ähnliches?
Dass die mal irgendwo im Kaukasus, als sie verhandelt haben, dass die Mauer runter muss, dass die nach so einem Tag hart verhandeln und Wodka trinken und russische Sauna, dann mal irgendwie sich gegenseitig da Naki da immer rumgelaufen sind und in den Fluss gesprungen sind und so anzüglich mal so eine Sekretärin.
Ich glaube, das ist auch oft viel, aber auch viel Legendenbildung. Weil Willy Brandt zum Beispiel, der soll doch so dauernd irgendwie mit wem was gehabt haben und Journalistin hier und da. Ich glaube, das hört sich auch einfach wahnsinnig gut an. Wann willst du denn das machen? Das kriegt doch auch jeder mit. Und jetzt, wo gerade in dieser iPhone-Zeit und so. Also vielleicht ist tatsächlich so...
Bärbel Baas, Beck Jens, ich bin erst bei B und ich habe schon bestimmt 30
Beatrice von Storch, meinst du, die hat sich mal gefilmt beim Sex?
so Max Mosley-mäßig in so Nazi-Uniform, meinst du?
Oder genau, so Rollenspiele.
Ich weiß nicht, das sind nicht so die schönsten Vorstellungen, wenn ich da jetzt mal gedanklich das weiter, irgendwie nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Nehme ich gleich einen Schluck aus der Flasche. Haben Nazis auch Sex? Haben Nazis Nazi-Sex, ist die Frage.
Nee. Hast du nicht das Video gesehen von der einen Nazi-Braut, die ihren Typen vom Jagen abhalten möchte? Der ist kurz davor, irgendwie da mit den Fäusten durch Chemnitz zu laufen und sie sagt, Hase, du bleibst hier. Ich glaube, sexuell ist
ja, da... Ja, habe ich gesehen.
Der betonte Ausgleich zum sonstigen Gewaltsport in der Freizeit wird viel gestreichelt. Viel gestreichelt und geweint. Zum Orgasmus gestreichelt, aber ohne den Penis oder die Vagina anzufassen. Nur
ich
an
glaube
so
auch, da wird ganz oft Liebling und Hase und sowas gesagt. Und
der Hass, Liebling.
Ja.
Reich mir mal den Baseballschläger. Ich muss kurz. Professor Dr. Helge Braun, Kanzleramtsminister. Michael Brandt, die Linke. In so einem Kapuzenpullover, der sieht aus wie aus dem Schauspielensemble aussortiert und dann versehentlich im Bundestag gelandet. Stefan
Aber Brandner. Aber leben wir nicht gerade in so einer Zeit, Jan, wo eigentlich alles möglich ist und wo man sich jetzt auch outen kann? Mich würde nichts mehr schocken. Stell dir erstmal vor, es würde rauskommen, dass Leonardo DiCaprio und Brad Pitt seit 5 Jahren ein Paar sind und auf der Insel von Johnny Depp leben. Als Beispiel nur mal. Und keiner hat das, ich würde mal kurz drüber schmunzeln, wir würden kurz drüber reden, aber eigentlich ist doch in der jetzigen Zeit vieles möglich. Viele machen es nur nicht. Also ich will jetzt auch nicht Johnny Depp also mit seiner Insel da jetzt auffordern, dass er sagt, dass die da leben und, aber du weißt, was ich meine, oder? Also ist nicht eigentlich jetzt, was würde einen noch schocken? Würde dich das wirklich schocken, wenn es ein Porno vom Politiker geben würde?
Karl-Heinz Busen von der FDP.
Okay.
Karl-Heinz Busen.
Gibt's wirklich?
Wie sieht der aus? Nicht wie ein Busen. Karl-Heinz Busen. Ja.
Oh Gott. Ich glaub, ja, der sieht. Aber nee, das ist ein Puffgänger. Das ist keiner, der so nebenbei
das
noch...
Das kannst du so nicht sagen. Vorsicht, Achtung, Anwaltalarm. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, er hat genug in seinem Leben mit diesem Namen zu tun gehabt. Und ich glaube, er trägt diesen Namen mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Oh Gott, Dr. Gottfried Curio. Der sieht aus wie so ein Bösewicht, der an der Seite von Christoph Waltz in dem neuen Tarantino irgendwie so ein den Schlechter von Glauchau spielt oder sowas. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Jörg Cézanne. Die Linke. Was sind denn das alles für Leute? Wo kommen die denn alle her?
Man kennt sich gar nicht mehr aus.
Hast du gerade gepupst? Ja? Was war das denn
für ein...
Wie gehört?
Meine Lippen sind so trocken. Ich müsste mal was trinken. Ich würde gleich gerne ganz kurz mal absetzen, bevor wir uns zu sehr verrennen. Ich habe am Wochenende betrunken im Hotel noch ein Gedicht geschrieben über Vogelarten. Willst du es mal kurz hören?
Wenn du die Zeit dafür entbehren
ist
kannst,
ganz kurz.
Na klar.
Auf einem Baum in meinem Garten, da wohnten viele Vogelarten. Ganz oben wohnte Albatros, der sich gern auf die Lampe goss. Zusammen mit dem Mäusebussard, der auf Saufen immer Lust hat. Und hatten beide mal einen Kater, dann kam auch schon ganz schnell der Adler. Und auch ein Falke flog heran und schloss ein neues Fässchen an. Es stand damals in jeder Zeitung, durch diesen Baum, da fließt eine Leitung. Wie findest du das? Es ist so ein bisschen
Heinz-Erhardt-mäßig,
oder?
Ja, ist ganz gut. Ich glaube, es fehlt noch ein zweiter Vers oder eine zweite Strophe, wo du dann noch erklärst, wie dann die Party abläuft und so und dass am Ende sich noch ein bisschen ins Absurdere, noch mehr Vögel dazukommen. Und Vögel und Alkohol ist das Thema. Finde ich aber ganz spannend eigentlich.
Genau. Falls ihr Ideen habt, wie dieses Gedicht weitergeben könnt, dann schickt sie mir gerne, ja? Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Ich krieg so viele. Kriegst du auch noch so viele Mails?
Ich kriege total viele E-Mails und ich ärgere mich, dass ich jetzt diese Instagram-Nachricht, die wirklich, habe ich mir extra vorgelegt, die sollte ich, guck mal, hier, das zum Beispiel. Es schreibt
du
jemand,
bist jetzt,
moin, ja? Mein Kumpel und ich, wir konnten glücklicherweise 2 Tickets für eure Jubiläumssendung am 18.09. übrigens, die war ausverkauft in 5 Minuten.
Ich weiß.
Wir konnten 2 Tickets ergattern und wir würden gerne ein kleines Geschenkpaket zusammenstellen zum 100. Da wir aus Bremerhaven kommen und der Aumunder Garten, mein Lieblingschinese in Bremen-Nord, auf der Strecke liegt, würden wir euch gerne unter anderem meine Lieblings-Peking-Suppe holen und Ollis geliebte China-Kräger und weitere Überraschungen. Gibt es die Möglichkeit, das am Tag der Aufzeichnung euch zukommen zu lassen? Also pass mal auf, wenn ihr mir die 51 und die 10 mitbringen würdet, würde ich euch das Bargeld auf der Bühne geben und würde das einfach nebenbei herschnabulieren. Möchtest du noch was
kalt.
Von Chinesen haben? Das ist eine Alu-Verpackung und da sind so alte ausgeklungene Plutoniumstäbe mit dabei, die werden damit reingelegt. Das hält warm von Bremen-Nord. Gar kein Problem.
Du weißt du was, in der Alsterfer Sporthalle habe ich so oft gearbeitet, in der unsere 100. Sendung stattfinden wird. Da muss ich dir gleich noch ein paar Geschichten erzählen. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser und würde kurz absetzen, noch ein bisschen Musik auf die Fidi und Bumsi Playlist packen. Und dann sind wir wieder für euch da. Ich habe einen Song von der Band Teenage Fanclub, der heißt Live in the Moment. Das ist Teenage Fanclub, ne? Die machen seit 20 Jahren unfassbare Gesangsmelodien. Dieser Song ist von der neuen Platte hier. Hört euch den mal an und fahrt ein bisschen Auto. Live in the Moment von Teenage Fanclub. Hast du auch noch einen Song?
Ja. Und zwar von David Lee Roth, Just a Gigolo. Einfach nur so.
Oh ja, auch ein guter Song, auch ein guter Typ.
Bumsi, bumsi, bap, sidi bap.
Genau, und dann sind wir wieder da, fest und flauschig hier. Die zweite Sendung nach der Sommerpause. Wir müssen noch reden über die 100. Sendung, Jan.
Ja, es gibt ein bisschen was Unangenehmes, was wir noch besprechen müssen, wo wir uns nicht entschuldigen müssen, aber zumindest mal offen hier die Karten auf den Tisch legen. Bis gleich.
Das machen wir. Bis gleich.
Ich verstellte, er wird mir ein schales Bier hin oder ein halb vollgezapftes Bier oder ein faules Sohlei. Ich muss es fressen, um nicht aufzufallen. Ich will ja den Automaten fegen. Dann muss ich einfach immer nur Konzessionen machen. Ich muss einfach das Maul halten, weil ich in Ruhe die Gurke fegen will und nicht auffallen will. Und so wird es jedem gehen, auch im Berufsleben, der nur einstecken muss, der kommt nach Hause und verprügelt seine Frau.
Genau, auch wir verprügeln unsere Frauen, wenn wir gleich durch sind mit der Sendung. Hier ist Fest und Flausch.
Na klar, das gehört sich so.
Das braucht man doch einfach mal.
Und wie ist nochmal der Titel der Sendung? Der tote Punkt heute? Ist das der tote Punkt?
Der tote Punkt, genau. Ich glaube, bei mir merkt man es so ein bisschen heute. Falls ich die Leute heute langweile mit meinem Gefasel, dann tut es mir wahnsinnig leid. Aber es war eine harte Woche für mich. Ich stelle mich gerade um. Ich versuche gerade ein bürgerliches Leben wieder anzufangen. Und das war wirklich...
völliger Quatsch.
Das war so krass beim
Ich kenne dich schon so lange. Du hast schon so oft versucht, ein bürgerliches Leben zu starten. Das ist noch nie gelungen.
Es klappt immer so ein bisschen, Jan. Das Problem ist einfach, irgendwann zieht mich der Rock'n'Roll wieder auf die Straße. Und dann verwahrlose ich total. Es ist wirklich so, du hast einen ganz anderen Lebensrhythmus, wenn du auf Tour bist. Ich habe so viele Festivals diesen Sommer gespielt und dann geht man erst um 3 oder 4 ins Bett und dann kommst du wieder nach Hause. Und das versteht ja auch keiner. Du kannst das niemandem erklären. Du wirst nie einen Partner finden, wenn er nicht selber Musik macht oder sonst was, der das versteht, dass du irgendwie nachts um 3 irgendwie noch rumläufst und denkst, gibt's noch Catering in der eigenen Wohnung? Genau, die haben dich schmerzlich vermisst am Wochenende auf dem Werner-Rennen. Brösel hat gegen Holgi gewonnen, das erste Mal nach 30 Jahren, nach dem ersten großen Misserfolg. Und ich glaube, zweimal sind sie vorher gegeneinander gefahren, hat Brösel es jetzt geschafft und hat das Rennen gewonnen und den Pokal nach Hause geholt. In Hartenholm war das. Ich glaube, es wäre, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nicht deine Veranstaltung gewesen.
Am Wochenende. Hm? Ich glaube, ich wäre dann so aus Höflichkeit da so 2 Stunden geblieben, hätte aber die ganze Zeit gedacht, wie komme ich hier möglichst schnell mit dem Polnischen runter, ohne dass irgendeiner hinterher sagt, Böhmi war aber uncool. Hast du den Otto gesehen? Hast du den Auftritt von Otto gesehen?
Ich bin Freitagabend schon gekommen, Samstag haben wir gespielt, aber Otto war schon von der Bühne und hatte auch schon das Festivalgelände verlassen, als ich ankam. Hätte ich mir gerne angeguckt, hätte auch Otto gerne mal kennengelernt. Das wurmt mich immer noch, dass dieses, ich weiß, es ist nichts wert, dieses Blatt Tag 24, aber die haben diese Überschrift gemacht, Olli Schulz rechnet ab mit Otto Walkes, weil ich hier das Hörbuch von ihm besprochen habe. Dabei bin ich als Kind ein riesiger Fan gewesen und schätze den, habe viel zu großen Respekt, um mit dem abzurechnen oder mir anzumaßen, aber ich rede als Fan halt genauso, wie ich hier über Musik rede. Ich finde das auch wichtig und gut, dass man auch einfach sagt, was man gut und was man nicht so gut findet, und das ist nicht immer persönlich gemeint. Also genau eine Sache, Jan, die ich gerne mal mit dir besprechen würde. Ich würde es ja irgendwie cool finden, wenn Kritiken über Fernsehsendungen von Fernsehleuten besprochen wird und dass Musikplatten, die rauskommen, von Musikern besprochen wird, von Leuten, die in dem Metier sind. Man braucht keine extra Spezialisten, die über Fernsehsendungen irgendwie berichten, oder man braucht auch keine extra Spezialisten für Musik, eigentlich Leute, die selber Musik machen, dann hat man selber eine Angriffsfläche, ist aber auch ein bisschen ehrlicher und kann auch so ein bisschen abnörden. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen. Und es ist auch so schwer für mich, weil ich ja selber Musiker bin. Und wenn ich sage, das finde ich geil oder das finde ich scheiße, dann denkt man immer gleich, da will ich jemanden persönlich beleidigen. Dabei ist es einfach nur so ein musikalischer, will halt auch Fan bleiben. Findest du nicht eine gute Lösung, wenn das nur noch Leute aus dem gleichen Metier bewerten würden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da ist ja immer so viel Neid mit reingemischt oder irgendwie so persönliche Motive. Dann doch lieber von irgendjemandem, der nicht aus der Branche ist, persönliche Motive in die Kritik reingemischt und man begegnet sich nicht so oft bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Was ich so ein bisschen unangenehm finde, ist, dass man quasi mittlerweile im Internet, weil es halt Klicks bringt, einfach nur irgendwelche Scheiße reinschreibt und dann die Kommentare auch noch weitere Klicks bringen. Also ist Kritik so ein bisschen losgelöst ist von dem zu kritisierenden Produkt oder der Projekt oder dem Album oder der Fernsehsendung. Es geht nur darum, irgendwas einfach niederzumachen, weil man weiß, ist halt mit einer geilen Überschrift, kommt das halt gut bei Facebook. Das finde ich so ein bisschen bedenklich. War wahrscheinlich früher auch immer schon so, als die Zeitungen noch gedruckt wurden, dann hat es halt noch nicht so mitbekommen geballt. Ich finde prinzipiell Kritiken eigentlich ganz gut. Ich weiß auch selber, habe ich öfter auch schon erzählt, wie ich früher selber Kritiken geschrieben habe, immer auch Spiegelbild der Kritikerseele ist die Kritik. Da ist meistens viel von sich selber drin. Jede Kritik ist autobiografisch irgendwie auch.
Es gibt aber auch Sachen, die sind nochmal so. Seit wir beide weg sind vom RBB, muss ich mal sagen, habe ich ein paar Sachen gemacht für den RBB und es gab ein paar Kritiken, zum Beispiel über mein Konzert letzte Woche, komplett verrissen. Dabei war das ein schöner Auftritt. Und es ist, glaube ich, so, dass eine Menge Befindlichkeit, die sind immer noch sauer, dass wir von Radio 1 weggegangen sind. Kann man auch mal ganz kurz so sagen. Weißt ich finde das schade. Ja, nein, ich habe auch mal für Radio, was für Corso oder so, mit jemandem, der auch mit Radio 1, es war sehr, sehr unangenehm, das war vom Jahr. Und ein paar Mal ist mir das schon aufgefallen. Auch dann irgendwie ein Bericht über unsere, nicht, dass mich das irgendwie groß noch berühren würde.
Nein,
aber mir fällt das auf, es ist eine Menge Befindlichkeit dabei, natürlich. Und vielleicht ist es aber geiler, wenn Leute, die aus dem Metier sind, das bewerten, also die selber auch eine Sendung machen oder keine Ahnung. Vielleicht ist es auch inzwischen total unwichtig, weil außer mir liest es ja keiner mehr eine Kritik über mich. Ich glaube, es keiner erwartet, wie die Kritik ist zum Olli-Schulz-Konzert oder sonst was. Also, Ich mache mir zu viel Gedanken, Jan.
Wir haben jetzt noch eine Sache auf dem Zettel hier stehen. Das ist wichtig, dass wir das einmal ganz kurz machen. Wir haben, das ist uns, also wirklich, wir müssen kurz auf die Knie gehen, eigentlich vor euch, liebe Fest- und Flauschig-Hörer, auch so ein bisschen vor Spotify. Am 18.09. ist die 100. Ausgabe unseres Podcasts. Wir treffen uns in der Alsterdorfer Sporthalle. Bitte bringt alle Trainingsanzüge mit. Bitte auch einmal die 51, einmal die 10. Der Hörer, der das angekündigt hat, das erwarte ich dann auch. Einfach kurz melden und ich esse es dann auf der Bühne. Bitte für Olli auch was mitbringen. Also die Peking-Suppe solltest du auf jeden Fall mal probieren. Die ist wirklich Weltklasse.
Ich mag gerne so ein Bucket von, so ein Hähnchen-Bucket. Gibt es von einem großen amerikanischen Anbieter. Einfach mit gewürzten Hähnchen teilen. Damit kann man mich schon
glücklich. Das gibt es nicht beim Chinesen. Das gibt es nicht beim Chinesen.
Nee. Irgendwas mit Hähnchen und schön Krosch mag ich gerne.
Okay, also das Problem ist folgendes. Wir haben Tickets verkauft, es war super schnell ausverkauft. Mega sorry. Wir haben leider ein Problem. Wir haben vergessen uns darüber Gedanken zu machen. Das war wirklich kein, also nee.
Nein, wir haben missgebaut, ganz ehrlich. Wir haben beide nicht darauf geachtet, dass es eine Preisstaffelung gibt. Und man kann uns jetzt ganz leicht einfach vorwerfen, dass das jetzt irgendwie kalkulierte Scheiße war. Aber wir haben beide nicht darauf geachtet, dass die Karten in der ersten Reihe, kann ich wirklich sagen, ich habe es ein paar Tage vorher erst erfahren, 70 Euro mit Vorverkauf fast 85 Euro kosten. Das ist arschviel Geld, das ist viel zu viel Geld. Und es sind 172 Tickets, glaube ich, die genauso 167
Tickets kosten 84 Euro, also all inclusive. Und als ich das gehört habe, habe ich erstmal ein schlechtes Gewissen bekommen. Habe dann kurz gedacht, ach guck mal, letzte Reihe U2 ist erste Reihe bei Olli und Jan. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt in diese 167 Visagen gucken, die bereit sind, 84 Euro dafür auszugeben. Zwei grenzdebile, in die Jahre gekommenen Typen mit Trichterbrust und Herrentitten, zweieinhalb oder drei Stunden labern zu sehen für 84 Euro. Ich möchte auch so ein kleines, also vielleicht kann man das so als Kapitalismuskritik
man
so stehen
lassen.
Man muss
aber eine Sache sagen, 70% der Tickets haben unter 35 Euro gekostet. Es gab viele. Trotzdem für diese Staffelung. Scheiße, ich muss gerade aufstoßen.
Das möchte ich auf der Bühne. Habt ihr einen Subwoofer angeschlossen? Ich würde gerne wissen, wie das klingt, wenn Olli so aufstößt, ob dann die Bässe nochmal so ganz durchs Wohnzimmer vibrieren, wenn man es über diese neuen Sonos-Boxen hört oder über die neuen Boxen.
Ich habe schnell gegessen vor der Sendung, deswegen kommt es jetzt alles wieder hoch. Nee, aber Jan, wir machen für diese 176 Leute oder 167 Leute was Besonderes. Die kriegen ein Shirt, da steht drauf, vielleicht fest und flauschig Upper Class, damit die sich abheben und wir den Hass innerhalb der Halle an dem Abend noch schüren können.
Nee, und das Ding ist, und das ist nämlich, das ist das Christian-Lindner-Modell. Und alle Leute, die weniger bezahlt haben, können vorne auf die Leute in den ersten reingucken, die 84 Euro bezahlt haben und können sich wünschen, dass sie es eines Tages auch so weit schaffen. So viel Geld auszugeben für so ein
Schneeballsystem.
Ja, es, genau. Also es ist aber
man fängt mit 30 Euro an und kommt dann ganz nach vorne nach 85 Euro. Nein, aber Hand aufs Herz, das haben wir so nicht geplant gehabt. Und wir haben beide tatsächlich, ich habe Festivals gespielt, du warst im Urlaub und wir haben das tatsächlich nicht genug kontrolliert. Gebe ich ganz ehrlich zu. Haben wir Scheiße gebaut. Tut mir wahnsinnig leid. Ich würde jetzt aber auch, wer jetzt wirklich glaubt, wir wollen uns irgendwie bereichern und wir wollen jetzt, und einer hat auch geschrieben, dafür erwarte für 85 Euro erwarte ich eine Show wie bei König der Löwen. Es wird leider nicht so. Es wird leider nicht kommen. Wir machen unsere Sendung. Was wir auf alle Fälle machen, was mein Wunsch ist, dass wir das Publikum, dass wir alle Leute, die irgendwie da sind, ein bisschen mit integrieren. Mal auf die Bühne holen für die großen fünf, ähnliche Sachen machen, mit den Leuten die Sendung zusammen machen. Aber es ist wirklich ein Versehen gewesen. Und jetzt könnt ihr kommen und sagen, ja. Einer hat auch geschrieben, habe ich gesehen, bei dir irgendwie immer sich auf Trettmann und grauer Beton und solche Sachen berufen und dann auf einmal so viel Geld einfordern. Ja, man kann uns jetzt anscheißen. Wir werden es bei der nächsten Geschichte besser machen.
Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Da kann man nichts mehr. Ist vorbei. Aber es ist wirklich ein Versehen. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich das gesehen habe. 84 Euro. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Oder sind das jetzt schon die eBay-Preise? Es gibt noch schlimmere Schweine, die jetzt die 50-Euro-Karten oder die 20-Euro-Karten für 180 Euro bei eBay verticken. Die können sich wirklich auf eine. Mach das bitte nicht, und die können sich wirklich auf eine Portion Backpfeifen persönlich von den Künstlern einstellen. Ich bin da persönlich hinterher mit meiner ganzen Internetbatterie von 16-jährigen Hackern. Wir kommen an eure IP. Und dann stehe ich
bitte lass den Scheiß mal, weil wir machen das einmalig jetzt. Wenn wir wirklich uns bereichern würden, dann würden wir auf Tour gehen mit solchen Konzertticketpreisen oder so. Das war alles ein bisschen scheiße. Wir sind in einer großen Maschinerie gefangen, die wir selbst eigentlich kontrollieren, und meistens machen wir das auch gut. Jetzt im Sommer haben wir es mal nicht so gut gemacht. Diese 176 Tickets, die weggegangen sind, auch innerhalb von 5 Minuten für 85 Euro. Wir lassen uns ein bisschen was einfallen und wir werden auf alle Fälle an diesem Abend nicht dahin gehen, kurz runterrattern und wieder abhauen und werden mit euch einen schönen Abend haben.
Vielleicht kann jeder
auch du, Jan, einen schönen Abend mit den Leuten haben. Auch du wirst die Leute umarmen und mit einer großen Affen,
umarmen. Vielleicht Körperlichkeit, also 84 Euro, Stichwort zwei Leute, die Uwe festhalten, das ist doch auch so ein mittelmäßiges Bordell, so ein mittelmäßiger Bordellpreis. Vielleicht können wir unter den 167 84 Euro Ticketinhabern einfach so verlosen, dass einer davon, vielleicht einem von uns, warum denn nicht?
Ja. Aber
wir sind beide ungebunden, wir sind beide wilde Typen.
Jungfrei, wir haben viel verpasst in unserer Jugend, weil wir leider damals die Außenseiter-Typen waren. Ihr seid aber die geilen Nerds und könnt uns das Gefühl geben, als wenn wir jetzt auch Fashion Boys wären oder gerade voll up to date. Wir könnten aber auch allen, die nicht 85 Euro bezahlt haben, irgendwas schenken, weil sie viel schlauer waren als die anderen. Wir überlegen uns das nochmal. Auf alle Fälle, könnt ihr uns jetzt wirklich glauben, auch wenn, es war kein großer Masterplan dahinter von wegen das und das und das. Es ist nun mal so gelaufen und es tut uns wahnsinnig leid. Ja. Genau, und jetzt möchten wir aber auch nicht, wir möchten jetzt auch nicht 3 Wochen darüber, weil das ist die neue Saison unserer Sendung und wir möchten mit kreativen, geilen Scheiß weiter rocken irgendwie. Rocken ist auch, oh Gott, ich habe rocken gesagt.
Fick ja!
Wir möchten weiter rocken, das sagt man doch nicht. Man sagt doch nicht, wir möchten weiter rocken.
Ich habe noch 2 Sachen, die ich ganz kurz. Erstmal, weil ich diese
ich
Woche.
Eine, ich zuerst, bevor, ich bin so ja, müde, bevor ich es vergesse. Lenny Kravitz war mit Lars Eidinger zusammen bei Markus Lanz. Und ich habe mir die Insta-Story angeguckt von Lars Eidinger, der saß da irgendwie. Und ich finde, Lenny Kravitz, der ist für mich so eine Mischung aus einem verrückten Barmann aus Berlin-Mitte und so einem unsterblichen Rockstar. Der ist irgendwie so ein Hybrid aus verschiedenen Sachen. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, der ist aber in Amerika kein A-Promi. Und ich habe gesagt, natürlich, Lenny Kravitz ist locker ein A-Promi. Und da wollte ich dich mal fragen, nach deiner Einschätzung, ist Lenny Kravitz einer der ganz, ganz Großen oder ist er wirklich noch in der B-Promi-Liga?
Das kann ich nicht einschätzen. Also da, wo ich stehe, Promi-mäßig, sind alle Leute riesen Superstars. Von daher würde ich würde sagen, auch eher nicht, eher so ein bisschen so fast kurz vor Eagle Eye Cherry oder
wirklich?
Ja, oder so, nee, irgendwie nicht. Also hat so Hits gehabt, aber glaube ich auch 20 Jahre her. Nee, ich glaube, das ist eher irgendwie so ein deutscher. Wie Robbie Williams zum Beispiel, auch so ein klassischer deutscher Radiopreis da. Ey, übrigens, heute Abend deutscher Radiopreis. Daran merkt man immer, dass ein Jahr vergangen ist, wenn wieder deutscher Radiopreis ist. Weißt du noch, wie wir uns darüber aufgeregt haben, dass wir nicht nominiert sind für den deutschen Radiopreis? Ja. Heute ist er wieder. Ich guck mal ganz kurz rein. Ich glaube, Barbara moderiert wieder. Die ist immer gesetzt.
Babsi
moderiert, deutscher Radiopreis.
Die macht die macht bald auch einen Podcast, habe ich gehört.
Was? Angela Merkel, wir schaffen das. Nee, wo ist denn hier? Ich glaube, im NDR wird es immer übertragen.
Keine Ahnung.
So, warte, wo habe ich es denn hier? NDR. Ganz kurz mal reinschauen, weil der Deutsche Radiopreis, da bürsten sich immer deutsche Radiomoderatoren so richtig auf das große Fernsehen und da sieht man immer den Grund, warum sie beim Radio gelandet sind. Sage ich also auch als jemand, der vom Radio kommt.
Kann man das, wird das live übertragen? Wird das live übertragen?
Da ist es, ja, es geht hier, oh, es ist, ja, es wird live übertragen.
Da. Warte mal.
Es gibt, das gibt's doch gar nicht, ist das nicht Norbert Grunder vom NDR, der Chef vom Norddeutschen Rundfunk, für NDR Welle Enjoy. Norbert, den kenne ich, Norbert wo, Grunder wo hat einen Preis gewonnen. NDR, oh. Norbert Grunder hat einen Preis gewonnen, wer überreicht den Preis? Jasmin Tabai. Norbert Grunder, was sagt er? Können wir reinschalten?
Ja, warte mal, kannst du reinschalten? Ja, ja, ich schalte jetzt rein.
Deutscher, er hat die Rede vorbereitet, sympathisch. Links, da steht er. Liebe Grüße, Norbert. Kenne ich noch. Ach. War der jüngste Radioboss. Ich habe ihn mit 21 oder sowas Chef von Enjoy geworden. Was sagt er? Hey. Irgendwas gegen Farid Benghoff.
Nee, eine Frau geht gerade auf die Bühne. Ist es Maria Weichselbraun, die moderiert? Eine Blonde.
Ich habe nie gedacht, dass ich mal Tränen in den Augen haben würde. Das ist so kitschig, aber ich hatte sie gerade schon, als ich den kurzen Ausschnitt gesehen habe mit Dominik. Vielen, vielen Dank. Ich habe das nicht gedacht. Ich habe gedacht, die Bärbel kriegt das oder so. Aber
das ist Bärbel Schäfer.
Das ist ein ganz, ganz toller Moment. Was? Vielen Dank an die Jury.
Ich sehe gerade live den Deutschen Radiopreis. Siehst du die auch gerade? Die sehen ein bisschen aus wie...
Vielen Dank
hinter Gittern,
an meine Kollegin Maria Klintwort, meine Redaktionsassistentin, die mit mir gekommen ist. Es freut mich sehr, weil sie hatte die Idee. Das könnte ein interessanter Gesprächspartner sein.
Oh, das ist mir jetzt gerade so emotional.
Ja, aber warum moderiert Barbara Schöneberger eigentlich alle Preisverleihungen? Die hat auch den Deutschen Fernsehpreis moderiert. Woher weiß sie denn, auf welcher Preisverleihung die ist? Ja, aber woher weiß sie doch, auf welcher Preisverleihung die ist? Da ist Hubertus Meyer Burkhardt. Ich sehe sie doch alle.
Weil die hat... Ist schon Schluss heute. Ich bin
müde. Kann ich euch kurz nochmal erzählen? Ich wollte noch kurz erzählen, dass ich auch ich gehe auch auf Tour, Olli, nochmal. Ich verlängere nochmal die Tour mit dem Orchester.
Stand-up oder mit dem Orchester?
Okay, mit dem Orchester nochmal. War gut, wir haben es viermal gemacht und jetzt haben wir gedacht, nee, komm.
Und jetzt in kleinen Städten, im Osten mehr, Chemnitz und so?
Chemnitz, Pirna,
hast du schon die Städte, wo es hingeht? Kannst du schon verraten?
Kann ich nicht sagen. Okay. Aber keine gestaffelten Tickets, da habe ich für gesorgt. Da kann sie drauf verlassen. Dieser Fehler passiert. Das ist vielleicht genau der richtige Moment, um einfach eventuell mal zu sagen.
Bei mir ist gerade Barbara Schöneberger. Warte mal, die Rede gerade.
Timeshift. Ich war auf jeden Fall in Wiesbaden und, was?
Nee, ich mache gerade Barbara Schöneberger.
Was? Ich bin ganz durcheinander. Hallo? Rom ist leer und weit und offen.
Stimmt.
War da früher mal eine Stadt? Oder war das immer schon so ein Bahnhof im Grünen? Man musste erstmal eine Dreiviertelstunde laufen, bis man am Kurhaus war. Weiß ich nicht.
Ich spiele immer im Schlachthof in Wiesbaden und da geht man auch erstmal durch so Parkanlagen, bevor man in die Stadt kommt. Ich mag das aber sehr gerne in Wiesbaden.
Gar nicht. Wenn ein amerikanischer Soldat, der in Deutschland stationiert ist, wenn der ein Verbrechen begeht, dann ermittelt nicht die deutsche Polizei, sondern die amerikanische Militärpolizei.
Wirklich?
Kommt dann. Okay. Ja, und die fahren auch Streife in Wiesbaden. Und die dürfen nur amerikanische Soldaten
die
und
Amis
ihre
fahren
Angehörigen
noch immer.
In und angeblich ist das wohl, dass alle zwei Jahre dann Wiesbaden das Gerücht rumgeht, jetzt verschwinden die Amis. Das ist aber schon seit 70 Jahren so. Und die haben eine riesige Airbase und Housing Areas und so. Und es fahren wirklich amerikanische Militärpolizisten Streife in Wiesbaden. Das fand ich ganz spannend. Und die sind dafür zuständig, die Amerikaner. Ihr rockt die Woche oder ihr schafft es. Oder nach vorne gucken. Keep on go.
Ach, diese ganzen beschissenen Sprüche auf Instagram. Sag mal, fällt den Leuten eigentlich gar nicht auf, die diese Lebensweisheiten teilen? So von wegen so, always try to be the best version of you oder live your life. Und
gedacht, das habe ich von irgendeinem 15-jährigen Autotune-Bastard, der sich da irgendwie so irgendwie die halbe Bibel ins Gesicht tätowiert hat. Lass das bleiben, wirklich Tätowierungen allgemein. Immer im schwachen Moment schwierig, aber bitte im Gesicht alle, ehrlich, nee. Das ist die komplette
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche voll ausgeschlafen, dann bin ich in meinem neuen bürgerlichen Rhythmus. Am 18.09. geht's los in die Hamburger Sporthalle und ich freue mich total darauf, Jan. Das wird schön.
Ja, ich habe wirklich jetzt so anderthalb Gösser getrunken. Ich habe es am Ende nicht mehr weitergeschafft.
Meine Kategorie.
Komm, ich mache jetzt auch hier den Aufkleber von der Kamera weg. So, könnt ihr ruhig. Hallo NSA, jetzt passt mal auf. MILF, Schwarze, Schwule, Cartoon, Cream Pie, Spritzen.
Schwule, Schwarze, MILF.
Okay.